Ich blicke mit Sorge auf diese gesamte Entwicklung, denn damit ist klar, es ist keine Verlässlichkeit mehr gegeben, keine Verbindlichkeit mehr gegeben. Man ist wirklich der Willkür einiger weniger Potentaten, ich nenne es mal so, nachher ausgesetzt. Und das stellt natürlich unsere ganze Wertegesellschaft und Werteordnung in Frage.
Miserio-Bischof Stefan Burger aus Freiburg macht sich große Sorgen angesichts der aktuellen Weltlage. Eine Politik, die sich an keine Regeln und Verabredungen mehr hält, die macht es gerade für Länder des globalen Südens nicht leichter, sich zu behaupten. Erzbischof Burger setzt sich als sogenannter Miserio-Bischof für Teepflückerinnen in Sri Lanka oder Kaffeebauern in Kolumbien. Und davon erzählt er in der neuesten Ausgabe von Alpha und Omega, Kirche im Gespräch. Das katholische Hilfswerk Miserio ist 1958 aus einer Spendenaktion für Mutter Teresa in Indien entstanden und gilt heute als das weltweit größte katholische Entwicklungshilfswerk. Es engagiert sich für Hilfe zur Selbsthilfe und ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen, gegen Armut und Hunger. Und Miserio setzt sich für eine gerechtere Welt und die Menschenrechte ein und macht damit auch politische Arbeit. Miserio-Bischof Burger äußert sich darum auch zu Kürzungen bei der Entwicklungshilfe und zum Lieferkettengesetz. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören.
Herzlich willkommen, Herr Erzbischof.
Vielen Dank.
Woher kommt denn dieses Wort Miserio eigentlich? Was bedeutet es?
Doch nur ins Markus-Evangelium schauen, Kapitel 8, Vers 2, die Szene, wo es um die Speisung der 4000 geht. Jesus sieht die Menge, lateinisch, Miserio super turbam, mich erbarmt des Volkes. Da kommt's her.
Ah, und dann hat das Hilfswerk diesen Namen bekommen, weil es auch unter anderem um die Bekämpfung von Hunger geht, so wie damals bei der Speisung der 4000 sozusagen. Genau. Ja. Wie sind Sie zum Miserio-Bischof geworden? Das Erzbistum Freiburg hat ja lange schon eine Partnerschaft mit Peru. Hat das auch eine Rolle gespielt?
Das hat zunächst überhaupt keine Rolle gespielt. 2014 ist Erzbischof Werner Thiessen, Erzbischof von Hamburg, in die Rente, in den Ruhestand gegangen. Mhm. Und dann war die Frage, wer macht das? Und im Herbst war ich ja dann bei der Vollversammlung frisch mit dabei. Dann hieß es, da könnte der Burger einsteigen. Und so kam ich da dazu.
Und Peru hat dann später eine Rolle gespielt, aber war sicher auch gut, dass das Erzbistum eine Partnerschaft mit Peru
hatte. Ich denke, das ist etwas, was sich damit ergänzt, keine Frage. Also in dem Zusammenhang der Besetzung mit Miserio hat es keine Rolle gespielt. Aber klar, ich bin froh, hier auf diesen beiden Schienen jetzt unterwegs sein zu können. Mhm. Es ist für mich ein großes, breites Lernfeld, wofür ich sehr dankbar bin. Mhm.
Haben Sie früher mal als Jugendlicher oder junger Mann vielleicht im Weltladen mitgearbeitet? Trinken Sie fair gehandelten Kaffee? Das ist ja bei diesen Fragen immer wichtig.
Also ich trinke natürlich fair gehandelten Kaffee, das steht für mich außer Frage. Ich versuche natürlich auch die gesamte Situation mitzutragen und auch da verantwortlich voll mit umzugehen. Aber das hat in meiner Kindheit, Jugend noch keine Rolle gespielt. Da bin ich erst später hineingewachsen.
Mhm. Ja, als Miserio-Bischof besuchen Sie auch regelmäßig Länder, in denen Projekte von Miserio gefördert werden. Im Jahr 2025, da waren Sie zum Beispiel in Sri Lanka und wir schauen in einen kurzen Film, der von Ihrem Aufenthalt dort entstanden ist.
Verschiedene Probleme schon genannt, wir werden sie alle nicht lösen können.
Ja, im Film haben wir Sie eben gesehen, in Sri Lanka mit einer kleinen Delegation. Wie viel Zeit hat man dann für so einen Besuch? Mit wie vielen Menschen waren Sie auch dort?
Also bald, wir versuchen als Miserio mit einer sehr kleinen Delegation immer unterwegs zu sein. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man enger an die Leute rankommt, dass man auch beweglicher im Land ist. Mhm. Und die Besuche, die hier geplant sind, da guckt man schon einmal einen Tag jeweils für das eine Projekt hat, um wirklich intensiver das auch wahrnehmen und erfahren zu können, wie die Leute da leben, wie sie unterwegs sind und wie wirklich ihre Umstände sich gestalten, von der Arbeit, von der Freizeit, die gesamten Lebensumstände zu sehen, diese schwierigen Umstände auch wahrzunehmen, das ein bisschen an sich anzulassen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig.
In Sri Lanka geht es ja vor allem um Tee, haben wir sie eben auch gesehen, Teepflückerin und dann bei einer Teeverkostung. Was für Probleme gibt es da und wie hilft Miserior konkret?
Das ist natürlich jetzt ein ganz altes Problem, das hier in Sri Lanka existiert. Vor über 200 Jahren wurden Tamilen von den Briten damals schon nach Sri Lanka geschafft, ins Hochland, um sich dort beim Teeanbau zu verdingen, den Tee zu pflücken. Die leben bis heute in sklavenähnlichen Verhältnissen, in Abhängigkeiten auch zu den Plantagenmanagern und haben kaum Möglichkeiten, über den Teeanbau hinaus ihr Leben zu gestalten und wahrzunehmen. Und das ist natürlich jetzt für Miserior wichtig, den Leuten da eine neue, weitere Perspektive zu eröffnen. Kleine Zuverdienste, Textilarbeiten oder Kerzenfabrikation, wie auch immer. Schule zu ermöglichen für die Kinder, Zwergschulen, Elementarschulen zu ermöglichen, Lehrerausbildung dafür zu sorgen, Materialien dafür bereitzustellen. Das sind alles kleine Ansätze, die aber doch den Jugendlichen und auch den Erwachsenen helfen, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen und zu wissen, es gibt eine andere Welt, die nicht nur vom Teeanbau bestimmt ist und wir durch den kleinen Zuverdienst auch eine größere Unabhängigkeit zu ermöglichen, allein nur vom Teeanbau zu leben. Diese Frauen, diese Pflückerinnen sollten im Tag an die 20 Kilo Tee pflücken und sind dann beim Abwiegen der Säcke nicht einmal mehr mit dabei. Das heißt auch da, der Willkür der Manager letztlich auch ausgeliefert, verdienen dann pro Sack, pro 20 Kilo 2 Euro, 2,50 Euro, das soll dann reichen. Also da merkt man schon diese Abhängigkeiten und diese strukturellen Engführungen, da den Leuten kleinen werden Hoffnung geben, aus dem ausbrechen zu können, neue Perspektiven zu entwickeln, daran arbeitet Miserior.
Wir haben Sie ja eben auch gehört, wie Sie da in einem Gespräch gesagt haben, ja, wir haben die Probleme benannt, wir werden sie aber nicht lösen können. Das hört sich ja fast ein bisschen entmutigt an.
Also wir können eben diese strukturellen Probleme nicht lösen. Wir werden die großen Probleme des Teehandels nicht verändern können. Wir werden die Leute ja nicht aus den ihren Plantagen rausholen können, um was ganz anderes zu machen. Die sind davon auch abhängig, sind auch darin groß geworden und mit dem auch eng vertraut. Aber darüber hinaus trotzdem klar zu machen, das ist allein noch nicht das ganze Leben. Es gibt darüber hinaus noch eine weitere Würde und Wertigkeit ihres menschlichen Daseins, was nicht nur über den Teeanbau bestimmt ist.
Ja, wenn wir die ganze Welt mal so in den Blick nehmen, Sie haben eben gesagt, die strukturellen Probleme auch weltweit, gibt es ja derzeit viele Probleme, die unlösbar erscheinen. Wenn wir mal auf internationale Zusammenarbeit und Partnerschaft schauen, was im Moment erleben wir, das Recht des Stärkeren statt Stärke des Rechts. Wenn wir nach Amerika Präsident Trump schauen, da wird in Venezuela der Präsident von den USA entführt und quasi das Land übernommen von Amerika. Völkerrecht gilt nur noch, wenn der US-Präsident es gut findet. Oder wie blicken Sie denn so auf diese aktuellen Entwicklungen und auf die Weltlage?
Ich blicke mit Sorge auf diese gesamte Entwicklung, denn damit ist klar, es ist keine Verlässlichkeit mehr gegeben, keine Verbindlichkeit mehr gegeben. Man ist wirklich der Willkür einiger weniger Potentaten, ich nenne es mal so, nachher ausgesetzt. Und das stellt natürlich unsere ganze Wertegesellschaft und Werteordnung in Frage. Wie soll da Zukunft aufgebaut werden? Wie sollen da Menschen Vertrauen fassen und in eine Zukunft blicken können, die sich für sie auch lohnt, wo sie Mut haben, diese auch wirklich mitgestalten zu können, wenn es einfach der Willkür weniger überlassen bleibt?
Die USA haben sich unter Präsident Trump auch aus vielen internationalen Organisationen zurückgezogen und am Entwicklungshilfe sehr stark zurückgefahren. Wie spürt das auch Miserior?
Miserior spürt es dadurch, dass natürlich zum einen auch die ganzen Projektpartner, mit denen Miserior unterwegs ist, dass die nicht mehr finanziert werden, nicht mehr unterstützt werden und damit brechen Projektpartner weg, können Möglichkeiten nicht mehr wahrgenommen werden, Projekte auch weiter auszuführen. Dann ist natürlich auch die Rückkopplung bis ins eigene Land hinein in unsere politische Situation. Wenn Gelder fehlen, können sehr und so viele Projekte nicht mehr neu angestartet, nicht mehr gestartet werden, nicht mehr neu initiiert werden. Das heißt, wir lassen Leute auch im Stich, wir lassen sie ihrem Schicksal über und können nicht mehr helfen, weil uns die finanziellen Ressourcen fehlen und damit auch die personellen Ressourcen, denn da sind ja auch wieder Personen davon abhängig, die sich wohl gerne engagieren würden und diese Probleme auch gerne bearbeiten wollten, aber wenn wir sie nicht finanzieren können, haben die auch damit kein Auskommen.
Sie haben das eigene Land eben angesprochen. In Deutschland wurde ja auch der Etat vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auch gekürzt, ist auch weniger geworden. Wie beurteilen Sie solche Entscheidungen?
Ich kann es nur bedauern, denn wie wollen wir die Welt wirklich zum Besseren verändern, wenn wir die Leute ihrem Schicksal überlassen, wenn wir nicht helfen, ihre soziale Situation, gesellschaftliche Situation zu verbessern, wenn wir sie einfach ihrem Schicksal überlassen. Wir wundern und jammern über Flüchtlingsströme. Und ich sage immer, die beste Prävention ist, in den Ländern dort anzusetzen, dort zu helfen, wo die Personen, die Flüchtlinge herkommen. Und wenn wir das einstellen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass noch mehr zu uns kommen wollen.
Ja. Ja, jedes Jahr in der Fastenzeit vor Ostern gibt es in der katholischen Kirche Deutschlands den sogenannten Miserior-Sonntag, 2 Wochen vor Ostern immer. Dann wird in den Gottesdiensten an dem Wochenende für Miserior gesammelt. Und was für Projekte mit dem Spendengeld dann unterstützt werden, das schauen wir uns jetzt in einem Film an. 2018 war Erzbischof Burger in einem Projekt in Patna in Indien.
Schwester Dorothy mit ihrem Team arbeitet dort in sogenannten Elendsvierteln, in denen die Verwundetsten leben, die auf dem Land keine Bleibe mehr hatten und seit 30, 35 Jahren entweder an Bahndämmen, an Bahnschienen oder am Nähe des Flughafens leben. Wir haben die schwierige gesundheitliche Situation gesehen, kaum Wasser, kein Fließendwasser, keine oder kaum Elektrizität. Hunderte von Familien leben dort, eigentlich nicht anerkannt, nicht integriert.
Sehr beeindruckend. Ja, geht mir schon sehr zu Herzen, das zu erleben, wie nah wir hier bei den Menschen sein dürfen und wie nah wir dran sind am Schicksal dieser Menschen und wie wir diesen Menschen auch helfen können mit dieser unserer Unterstützung von Miserior mit der Fastenaktion. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges und solides Projekt, das hier wieder deutlich zeigt, Miserior steht an der Seite der Menschen und hilft denen, ihr Leben zu bewältigen, ihre Existenz aufzubauen und zu sichern.
Diese Arbeit hat mich sehr bewegt, hat unsere ganze Reisegruppe bewegt, weil wir gesehen haben, mit welcher Nähe und mit welcher Selbstverständlichkeit Vertrauen gewachsen ist und Würde, Respekt in diese Menschen zurückkehrt und sie mit erhobenem Kopf durch die Gesellschaft, in der Gesellschaft sind und vor allen Dingen ihre eigenen Rechte lernen wahrzunehmen. Schwester Dorothy arbeitet dort mit ihrem Team, um diesen Menschen Würde zu geben. Wir nennen das Empowerment.
Another world is possible. Already there are small steps that another world is possible. And I think this Lenten campaign will prove that another world is possible.
Ja, ein kleiner Ausschnitt von ihrer Reise nach Indien. War das damals Ihre erste Indienreise?
Die Indienreise, ja. Ich war bislang nur einmal in Indien und das war bei dieser Gelegenheit. Und das war schon sehr, sehr eindrücklich.
Ja.
Zu erleben, dass natürlich das Kastensystem nach wie vor prägend ist in Indien und in alle gesellschaftlichen Bereiche durchschlägt.
Das Kastensystem.
Das Kastensystem, das offiziell nicht mehr existiert, rechtlich abgeschafft ist, aber nach wie vor die Gesellschaft prägt. Und damit auch für viele, die in diesen Kassen groß werden, jetzt gerade auch bei den Dalits, in der untersten Schiene, das aus Schicksalsergeben hingenommen wird und dann den Leuten klarzumachen, ihr habt Rechte. Ihr seid nicht einfach nur Ausgelieferte in einem gesellschaftlich geprägten System der Vergangenheit, sondern ihr könnt aus eurem Leben auch was machen. Wir können euch helfen, euch befähigen, Bildungsmaßnahmen, die Sache nach den Rechten, die ihr auch habt als Bürger dieses Landes, das den Leuten klarzumachen, nahezubringen und damit auch sie in der Würde und der Eigenständigkeit zu stärken, das ist Aufgabe, die Miserior hier mit wahrnimmt.
Und ist Indien ja vor allem ein hinduistisches Land und Katholiken oder Christen gibt es nur sehr wenige. Können die trotzdem was bewirken dort in so einem Riesenland?
Ich denke, das ist halt unabhängig davon, welcher Weltanschauung oder Religion oder Konfession ich angehöre. Hier geht es um grundlegende Menschenrechte, die alle gleichermaßen angehen. Und dafür setzt sich Miserior ein. Denkt es auch auf der Grundlage des Evangeliums.
Also nicht gucken, wir helfen jetzt nur den Katholiken oder nur den Christen.
Kann nicht funktionieren. Die Menschenwürde, die unantastbar sein soll und bei uns rechtlich so gesichert ist, die gilt allen.
Jetzt hat ja die Schwester Dorothy eben gesagt, eine andere Welt ist möglich. Haben Sie diese Hoffnung auch, eine andere Welt ist möglich?
Sie ist möglich. Die Frage ist, wollen wir sie? Wollen wir gemeinsam daran arbeiten? Und wie können wir hier die Kräfte mobilisieren, dass wir aufeinander auch dementsprechend Acht geben, uns dafür sensibilisieren und auch gemeinsam diese Ziele verfolgen? Da ist sicherlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben und sehr viel Engagement erforderlich. Aber es ist ein Ziel, wo es sich lohnt, daran zu arbeiten.
Was steht dem entgegen? Also ist es so, ich muss meinen eigenen Wohlstand sichern, wenn man jetzt hier so auf die Gesellschaft schaut, ja auch der Angst vor eigenem Abstieg, vielleicht Arbeitsplatzverlust oder so. Beobachten Sie da auch, dass die Menschen eher weniger dran denken, was passiert mit den Menschen in Indien oder in Sri Lanka oder so, dass man guckt, ja, das eigene Hemd ist einem doch am nächsten?
Diesen Gedankengang gibt es sicherlich bei vielen und ist auch irgendwo nachvollziehbar. Wer will schon gerne selber auf der Strecke bleiben? Aber trotz alledem dürfen wir uns den Blick für den Nächsten nicht verschließen, für die Solidarität für die anderen, muss uns genauso herausfordern. Und wie gesagt, es sind die gleichen Rechte aller, die uns da angehen. Warum haben wir das Glück, den Vorteil, die Chance, hier in Europa groß zu werden und viele Möglichkeiten zu haben, in anderen Ländern eben nicht. Und dann zu sagen, die blasen wir ihrem Schicksal, weil wir auf, wenn wir auch die ganze Kolonialgeschichte anschauen und bis heute unser ganzes Wirtschaftsleben mit in den Blick nehmen, wir leben ja auch ein Stück weit auf Kosten von anderen. Mhm. Und das muss klar sein, das ist keine Selbstverständlichkeit und kein Selbstläufer, da dürfen wir uns nicht drauf ausruhen. Da stehen wir in Verantwortung auch bei jenen, die ja bewusst zu Lasten geht von auf unsere Lebensweise, Situation. Da haben wir denen auch was mit und was Gutes zu machen.
Ja. Miseria betont ja auch immer, dass es nicht einfach nur Entwicklungshilfe ist, sondern auch Partnerschaft ist. Was würden Sie sagen, ich habe ja vorhin schon erwähnt, Erzbistum Freiburg hat auch eine Partnerschaft mit Peru. Was können da die Partner auch voneinander lernen? Ist es wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe, jetzt zum Beispiel Freiburg und Peru oder die Diözese in Peru?
Es beginnt ja schon mal, damit ernst zu nehmen, was die Lebenslage der anderen ist. Warum und weshalb, was die Hintergründe sind, auch kultureller Art, was da alles gewachsen ist, was damit eine Rolle spielt. Und dann zu fragen, was können wir tun, um euch zu helfen? Es geht nicht darum, dass wir irgendwo ein Stück von unserem Wohlstand ausschneiden und die damit überschütten wollen oder brauchen die oftmals auch gar nicht, sondern was hilft denen wirklich weiter in deren in Entwicklung für das, was sie, wie sie Zukunft auch sehen und für sich auch gestalten wollen. Und aufgrund dessen Projekte zu entwickeln und damit dann konkret an der Lebenssituation der Menschen dort anzusetzen. Und es bedarf natürlich eines Lernprozesses von unserer Seite her, genau hinzuhören und natürlich auch, denke von der anderen Seite her, wahrzunehmen, wie wir unterwegs sind und ja, vielleicht auch, was wir damit verbinden oder auch Erwartungen mit uns tragen. Aber das ist ein Lernprozess, der auf Gegenseitigkeit beruht und nur dann kann man sich auf Augenhöhe auch begegnen.
Ist ein Miseria-Projekt dann erfolgreich, wenn sich es quasi überflüssig macht nach einer gewissen Zeit?
So könnte man es sagen, ja. Wenn die Leute gelernt haben, selbstständig mit denen umzugehen, vielleicht dadurch weitere Folgeprojekte sich entwickeln, die Leute aber dann auch selber gestalten können, wo wir einfach nur den Anschub gegeben haben, das Bewusstsein dafür neu geschaffen haben. Wenn es vielleicht gelungen ist, durch eine Projektarbeit eine Situation zu verändern, die wirklich dann neue Initiativen ermöglicht, auch von der Seite der dortigen Bevölkerung oder Institutionen. Ja, klar, es geht darum, nicht Abhängigkeiten zu erzeugen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
Miseria mischt sich ja auch politisch ein, setzt sich für Menschenrechte ein, positioniert sich zum Thema Klimawandel oder zuletzt auch zum Vorgehen der USA in Venezuela. Inwieweit gehört auch diese politische Arbeit zu einem Hilfswerk wie Miseria?
Miseria gründet, wenn wir mal an den Anfang denken, auf dem Evangelium. Jesus kam in diese Welt, um die Leute nicht einfach ihrem Schicksal zu überlassen, sondern ganz konkret zu helfen. Und auch wir sind aufgerufen, als gläubige Christinnen und Christen, einander zur Seite zu stehen, in Solidarität, die Solidarität zu leisten, ein Bewusstsein füreinander zu schaffen, den anderen eben nicht einfach seinem Schicksal zu überlassen. Und damit wird Evangelium politisch, weil es damit natürlich auch Missstände versucht zu verändern, zum Positiven Dinge weiterzuentwickeln, dem Negativen Einhalt zu gebieten. Damit ist Evangelium und damit auch Miseria politisch.
Also nicht nur ein Pflaster kleben, sondern auch schauen, warum hat sich derjenige verletzt, sodass er ein Pflaster braucht.
So ist es.
Die Ursachen.
Es gilt, die ganzen Umstände mit in den Blick zu nehmen und eben dann auch zu verändern.
Ja. Eine politische Diskussion, die es im Moment geht, gibt es zum Lieferkettengesetz. Ein Gesetz, was in Deutschland, aber auch in der EU gilt, wo es darum geht, dass man nachweisen muss, dass die Zulieferbetriebe Menschenrechte einhalten, keine Kinderarbeit haben, dass vernünftige Löhne gezahlt werden, Umweltschutz und so weiter. Und auch das Erzbistum Freiburg, Ihr Bistum, hat sich im letzten November zu Verstößen gegen das Lieferkettengesetz in Peru geäußert. Was halten Sie davon, dieses Gesetz soll jetzt geschwächt werden nach dem Willen der Bundesregierung, weil man den Unternehmen nicht so viele Auflagen geben will und so? Was halten Sie davon, wenn das Lieferkettengesetz da jetzt schwächer wird?
Ich bedauere das sehr, denn damit ist auch die Frage gestellt, inwieweit man wirklich diese Lieferkette in den Blick nimmt und dafür auch Verantwortung übernehmen will. Wie sich das ganz reell nachher darstellen kann, welche Bürokratie es wirklich braucht und nicht braucht, da bin ich nicht im politischen Tagesgeschäft drin. Ich meine, da gibt es wirklich hinzuschauen, wo bauen wir unnötige Hürden auf, aber wo ist wirklich auch diese Kontrolle notwendig und sinnvoll, um eben den Ärmsten der Armen dabei zu helfen, um auch deren Rechte und Würde zu achten und zu respektieren. Und das geht's ja letztendlich.
Und da ist es vielleicht dann auch einfacher für den Verbraucher, wenn die Verantwortung nicht nur bei ihm liegt, was er kauft, sondern auch bei den Herstellern liegt, von denen er es kauft, oder?
Ich denke, der Verbraucher allein kann es gar nicht überblicken.
Ja.
Da braucht es den Hersteller.
Ja.
Da braucht es diesen Nachweis der Kette, dass man hier sauber unterwegs ist.
Ja. Ja, als Miseriobischof kommen Sie auch viel rum. Im Jahr 2024 waren Sie in Südamerika, in Kolumbien. Und wir schauen uns auch da mal in ein paar Bilder aus Kolumbien rein.
Helium in Stein gesetzt, damit auch die Die 12 hat einen besonderen Auftrag, aber sie sollten weiterhin viele, viele um sich herum sammeln, um diese Sendung fortzuführen.
Estos 12 tenían una misión especial, porque tenían...
Und sie dürfen sich sicher sein, der Herr begleitet sie mit seinem ganzen Segen bei all dem, was sie tun und was sie vorhaben.
Y pueden...
Ja, großer Andrang hier in dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst. Alle wollen gesegnet werden. Sie haben auch Weihwasser noch, was jemand extra mitgebracht hat. Nochmal den Daumen rein und dann gesegnet. Ich glaube, so einen Andrang erleben Sie hier im Erzbistum Freiburg eher selten, oder?
Man merkt Kolumbien eine andere Mentalität. Mhm. Da ist den Gläubigen wichtig, am Ende der Heiligen Messe den Kontakt zum Zelebranten zu haben, zum Priester, in dem Fall jetzt auch zum Bischof, nochmal diesen persönlichen Segen nach Hause zu nehmen. Das ist natürlich schon eine berührende Erfahrung und freut einem natürlich auch, dass man hier auch als Geistlicher so gebraucht wird und man den Kontakt auch dafür wirklich gesucht hat von den Menschen.
Im wahrsten Sinne berührend. Ne? Ja. Also Sie haben ja die Leute auch umarmt und so weiter. Ja, also und da braucht man eine ganze Weile, bis man dann durch ist. Ne?
Ja, also da kann man nicht sagen, Gottesdienst ist nach einer halben, Viertelstunde oder einer Stunde zu Ende und dann ist fertig, sondern dann kommt der Andrang. Und wenn da halt 200-300 Leute warten und noch den Segen haben wollen, dann ist es halt so.
Und da will auch jeder dann den
Segen haben. Dann will jeder. Ne? Ja, ja. Hier kann ich nicht sagen, ihr dürft nicht mehr, jetzt ist fertig. Da muss ich warten, bis alle durch sind.
Ja, schön, ja. Und wir haben am Anfang gesehen, da diese vielen Früchte und Obst und Gemüse, war das Erntedank oder?
Damals ging es bei der Reise darum, die ganze Kaffeeanbauproblematik auch in den Blick zu nehmen und auch das Monopol der Kaffeemanager und der Großkonzerne zu sehen, auch die Abhängigkeit und da war es mir sehr auch ein Anliegen zu zeigen, ihr habt als Kleinbauer die Möglichkeit, nicht nur euch auf den Kaffee hin zu konzentrieren, sondern ihr habt euer Land gibt so viele Möglichkeiten, andere Früchte zu produzieren, von denen ihr lebt und ihr auch vermarkten und verkaufen könnt. Und das war so ein Zeichen da, dieser Erntedank, in Anführungszeichen Altar, diese Runde, was dieses Land alles an Früchten hervorbringen kann und den großen Reichtum wahrzunehmen, der da den Menschen geschenkt ist, der eine Vielfalt ermöglicht. Und da geht es nicht mehr nur um eine Bohne.
Ja, und Kolumbien denkt man natürlich auch viel an Drogen und Kokain und diese ganzen Geschichten, das ist ja auch ein großes Problem in dem Land. Ne?
Das ist auch ein großes Problem und auch dann zu sehen, wie der Kirche, gerade auch in diesen Guerillagebieten, der Andockpunkt ist für Guerillas wie auch für die Gläubigen, zu wissen, da gibt es eine Schaltstelle, wo auch die Guerillagruppen die Kirche gewähren lassen, ihren Seelsorgeauftrag wahrzunehmen und auch die Menschen die Möglichkeit haben, über Kirche mit ihren Problemen, Schwierigkeiten da auch noch zurechtzukommen. Also da zu erleben, was Kirche hier auch in diesem Spannungsfeld am Guten bewirken und bewegen kann.
Das ist ja wahrscheinlich nicht einfach zwischen einerseits den Guerillas und auf der anderen Seite Regierungsopposition und so weiter, da sich zu platzieren als Kirche, oder?
Das ist natürlich ein großes Spannungsfeld, aber hier genießt Kirche Vertrauen. Ja. Und hier versucht Kirche auch natürlich, den Menschen zu helfen, in ihrer schwierigen Situation, so gut es eben geht.
Ja. Und da hat sie halt noch Glaubwürdigkeit und kann anders agieren manchmal als korrupte Politiker oder sonst wie.
Dieses Vertrauen genießt die Kirche, hängt auch damit zusammen, weil die Geistlichen auch klar in diesen Gebieten unterwegs sind, zu Hause sind, die Mentalitäten der Menschen kennen, die Situation kennen und die Leute auch, die Gläubigen auch begleiten.
Denken Sie, dass es für ein Werk wie Miseria und die Arbeit auch ein Vorteil ist, dass es jetzt mit Papst Leo einen Papst gibt, der auch selber solche Erfahrungen hat? Der war ja lange Bischof in Peru zum Beispiel, also der auch viele Sprachen spricht und einfach da auch in einem Land schon gelebt hat im Süden?
Ich denke, Papst Franziskus war ja auch schon in der Richtung ganz bewusst unterwegs. Und Leo der 14., das hat er selber auch mal betont, denken wir gerade an das Schreiben, an seine Exhortatio im vergangenen Herbst, die Lexité, wo er mal diese Option für die Armen ganz bewusst in den Vordergrund gestellt hat und auch als politische Aufgabe mit auf den Weg gegeben hat, die Armen gehören zu uns und denen haben wir uns zu widmen, denen gilt unsere Sorge, die sind Familienmitglied und nicht bloß am Rande der Gesellschaft, die irgendwo auch noch ein klein wenig was vom Tisch haben können. Nein, die gehören zu uns.
Was nehmen Sie von solchen Besuchen mit in Kolumbien oder Sri Lanka oder Indien? Ändert sich dadurch Ihr Leben auch hier in Freiburg oder erhalten Sie anders Gottesdienst danach? Oder?
Also wenn ich zurückkomme, stelle ich mir fest, wir haben hier keine Probleme, wir machen uns hier viele. Hier kämpfen die Menschen um ihre Existenz, um ihre Lebensgrundlage. Und sie tun das mit einem, ich nenne es mal so, auch unverschämten Gottvertrauen. Und das zu lernen, zu sagen, ja, da ist ein Vertrauen in Gott, in diese Gemeinschaft, in die Kirche, um das Leben zu meistern und es im Miteinander auch zu meistern. Da ist jeder Solotänzer verloren, da geht es auch nur in der Gemeinschaft, in der Dorfgemeinschaft, in der Pfarreigemeinschaft, wie auch immer, sich auch darauf verlassen zu können und diesen Weg gezielt und bewusst miteinander zu gehen, sich gegenseitig auch zu stärken. Das können wir lernen von diesen Besuchen und von diesen Menschen in diesen Ländern, die da mit einer großen Hoffnung auch ihre Zukunft gestalten und nicht bloß und nicht resignativ unterwegs sind. Trotz ihrer Probleme.
Ja. Wie groß ist die Hoffnung, dass wir mit Hilfe von Miserior, mit Werken wie Miserior, die Welt tatsächlich ein bisschen besser machen können?
Diese Hoffnung habe ich noch nie aufgegeben. Manche sagen, es ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Aber derjenige, der den Tropfen abbekommt, für den ändert sich etwas. Und viele Tropfen kühlen auch den Stein. Ich kann nur ermutigen, dran zu bleiben, weiterhin diese Arbeit auch zu fördern und zu unterstützen. Ich danke allen, die ideell und materiell, finanziell diese Arbeit mittragen.
Schönen Dank, Herr Erzbischof. Mit Weitsicht agieren. Miserior-Bischof Stefan Burger war heute unser Gast im Studio. Sie können die Sendung auch noch mal als Podcast nachhören. Finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Podcast-Folge mit Erzbischof Burger interessiert hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 124? Damals war er mit seinem Bruder Tutilo zu Gast, der als Abt ein großes Kloster leitet. Zwei Brüder, zwei Priester.